Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen heute Monika Barget. In unserer Katechismusreihe wollen wir nachfragen, wie man eigentlich ein guter Christ sein kann, wie man es schafft, die Gebote Gottes zu befolgen. Vielen Menschen erscheint es so, als sei es sehr schwer, Gottes Wille zu erfüllen, weil man dazu die Bibel und viele andere wichtige Bücher auswendig lernen muss, weil es darum geht, Gesetze zu kennen, wie man zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung kennt. Die Lehre der Kirche weist uns aber darauf hin, dass es vor allen Dingen darum geht, das Gesetz nicht einfach Wort für Wort zu befolgen, sondern das Gesetz im Herzen zu tragen. Und das heißt schließlich auch ein gut ausgebildetes Gewissen zu haben, das uns leitet auf dem Weg des Glaubens und in allen wichtigen Entscheidungen. Der Katechismus der katholischen Kirche spricht über dieses Thema auf den Seiten 471 bis 475 in der deutschen Ausgabe von 2003. Betrachtungen und ganz konkrete Beispiele dazu hören Sie heute von Kaplan Robert Paulus. Kaplan Paulus hat in München, in Fribourg, in der Schweiz und in Rom Theologie und Philosophie studiert und wurde 2010 zum Priester geweiht. Im Pfarrverband unter Neukirchen in der Nähe von Altötting ist er nun Kaplan und wir freuen uns, dass er uns von dort per Telefon verbunden ist. Willkommen, Kaplan Paulus, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Grüß Gott, Frau Barget. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Gesetz im Herzen tragen. Wie leitet uns unser Gewissen auf dem Weg des Glaubens? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, im Anschluss an die vorhergehenden Sendungen dieser Reihe, die sich mit guten und schlechten Handlungen befasst haben, stoßen wir heute nun, man könnte sagen, im heutigen Beitrag zu einem zentralen Punkt, ja, zu dem Organ vor, das uns in den Entscheidungen für das oder jenes Tun oder Unterlassen leitet, nämlich dem Gewissen. Vielleicht ist vorab die Frage zu klären, lässt sich denn über so etwas Privates und Intimes wie das Gewissen überhaupt objektiv sprechen? Und ist denn eine umfassende Darlegung innerhalb eines kurzen Beitrags überhaupt möglich? Zu letzterer Frage, wir wollen wenigstens einen Versuch wagen einer Darlegung. Und zur ersten Frage, ob denn das Gewissen nicht eine rein subjektive Sache sei, antworte ich mit dem, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicher auch schon vom Gewissen gehört haben. Und wie es im Jugendkatechismus unter der Nummer 295 heißt, das Gewissen wird mit einer inneren Stimme verglichen, in der sich Gott selbst im Menschen zeigt. Gott ist es, der sich im Gewissen bemerkbar macht. Natürlich, und hier greife ich ein viel zitiertes Wort unseres Heiligen Vaters auf, gibt es so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und entsprechend ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Gott mit jedem Menschen eine eigene, persönliche, individuelle Beziehung anstrebt. Eine Beziehung, die wir als Menschen mehr oder weniger von unserer Seite her pflegen können. Könnte also nicht Gott dem einen Menschen das eine, dem anderen ja das Gegenteil raten? Wenn dies der Fall wäre, wären de facto alle Taten und ihr jeweiliges Gegenteil irgendwie gerechtfertigt. Allerdings stände dann auch ein Gottesbild im Hintergrund, das an einen Gott erinnert, der entweder nur mit den Menschen spielt oder gar bösartig ist. Unser christlicher Glaube sagt da etwas anderes. Sie kennen wohl die Stelle aus dem 2. Timotheusbrief. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. In dieser Treue mit sich selbst und mit seinem Geschöpf zeigt sich die grundlegende Güte Gottes. Gott, der das Gute, das Wahre, das Schöne will, er ist es zugleich. Es gehört zu seinem Sein und ist nicht eine seiner Meinungen oder schlimmer gesagt eine seiner Launen. Nun kommt in einem zweiten Schritt hinzu, dass Gott den Menschen als sein Abbild geschaffen hat. ein bekanntes Sprichwort, das auf Cicero bzw. Terenz zurückgeht, sagt ja, nichts Menschliches ist uns fremd. Ich möchte aus unserem Glauben heraus hinzufügen, durch unser Geschöpfsein ist uns auch das Göttliche nicht völlig fremd. Gott hat sozusagen seine Unterschrift in den Menschen gesetzt und diese Unterschrift drückt sich vielfältig aus, nicht zuletzt in dem, was wir Gewissen bezeichnen. Die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils kann daher formulieren, Sie können dies im Katechismus unter der Nummer 1776 mitlesen, im Innersten seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer anruft, das Gute zu lieben und zu tun und das Böse zu meiden und so, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist. Und das Gewissen ist der verborgenste Kern und das Heiligtum des Menschen, in dem er allein ist mit Gott, dessen Stimme in seinem Innersten widerhallt. Soweit Gaudium et Spes, Kapitel 16. Wenn es also nun Gottes Stimme ist, die sich im Gewissen bemerkbar macht, dann ist das freilich zum einen ganz persönliche Ansprache an den jeweiligen Menschen, zum anderen aber eben auch eine Äußerung der unwandelbaren Güte Gottes. Wir dürfen uns das Gewissen aber auch nicht vorstellen als sozusagen rotes Telefon im Menschen, das dann immer wieder von Gott direkt angewählt wird, wenn es schwierig wird. Vielmehr ist es eine Gabe Gottes im und für den Menschen, die mit dem Menschen in seinem physischen Reifeprozess mitwächst oder eben im negativen Fall eingeht, geschwächt wird, die aber dem Menschen auf jeden Fall immanent, also innerlich ist. Besser als das Bild vom roten Telefon gefällt mir das Bild vom Kompass, der sich auf seinen Pol hin ausrichtet. Und Gott ist ja, auch wenn manchmal es in der Gesellschaft anders rüberkommt, ungemein attraktiv, anziehend. Gott ist nicht langweilig, beziehungsweise irgendwo hinter einem Bildschirm, der dem menschlichen Treiben zuschaut, wenn überhaupt, sondern Gott trat in Beziehung zum Menschen, er tritt auch heute in Beziehung und wird das auch weiterhin tun. Wir erwarten manchmal die großen Wunder. Beginnen wir doch mal mit und bei dem Wunder, dass uns Menschen ein Sensus, ein Gespür eingeschrieben ist für das Gute, Wahre und Schöne. Im Innersten der Person wirkt das Gewissen, so schreibt der Katechismus. Es gebietet, zum gegebenen Zeitpunkt das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Es urteilt auch über die konkreten Entscheidungen, indem es den Guten zustimmt, die Schlechten missbilligt. Es bezeugt die Wahrheit im Hinblick auf das höchste Gut, auf Gott, von dem der Mensch angezogen wird und dessen Gebote er empfängt. Wenn er auf das Gewissen hört, kann der kluge Mensch die Stimme Gottes vernehmen, die darin spricht. Wie gesagt, es geht im Gewissen nicht um irgendwelche Auditionen oder Visionen Gottes direkt, sondern vielmehr um ein Entdecken und Aufdecken und ein Ausrichten am Willen Gottes, ja mehr noch, so wie ich vorhin sagte, am Wesen Gottes. Kurz gesagt, das Gewissen hilft uns, also unsere Gottesebenbildlichkeit zum Scheinen und Glänzen, zum Leuchten zu bringen. Lesen wir gemeinsam das, was im Katechismus unter der Nummer 1778 steht. Das Gewissen ist ein Urteil der Vernunft, in welchem der Mensch erkennt, ob eine konkrete Handlung, die er beabsichtigt, gerade ausführt oder schon getan hat, sittlich gut oder schlecht ist. Bei allem, was er sagt und tut, ist der Mensch verpflichtet, sich genau an das zu halten, wovon er weiß, dass es recht und richtig ist. Durch das Gewissensurteil vernimmt und erkennt der Mensch die Anordnungen des göttlichen Gesetzes. Und weiter wird dort ein mittlerweile selig gesprochener Kardinal zitiert, der sich sehr mit der Frage des Gewissens beschäftigt hat, John Henry Newman. Er schreibt, das Gewissen ist ein Gesetz des Geistes und ist darüber hinaus eine unmittelbare Einsprechung, die auch den Begriff der Verantwortlichkeit, der Pflicht, einer Drohung und einer Verheißung in sich schließt. Es ist ein Bote dessen, der sowohl in der Natur als auch in der Gnade hinter einem Schleier zu uns spricht und uns durch seine Stellvertreter lehrt und regiert. Das Gewissen ist der ursprüngliche Statthalter Christi. Ich muss Ihnen gestehen, das klingt bei Newman einerseits schwierig, andererseits ja geradezu enthusiastisch. Das Gewissen ist der ursprüngliche Statthalter Christi. Der zuvor zitierte Text war da für meinen Geschmack eher ziemlich spröde und trocken formuliert. Wenn es dort hieß, bei allem, was er sagt und tut, ist der Mensch verpflichtet, sich genau an das zu halten, wovon er weiß, dass es recht und richtig ist. Versuchen wir das mal mit dem Verständnis zu lesen, für das ich vorhin gerade warb. Nämlich, dass das Gewissen eine Hilfe und ein Werkzeug sein soll, um die Gottesebenbildlichkeit zum Scheinen, Glänzen und Leuchten zu bringen. So klingt das Ganze nicht mehr menschenfremd oder wie ein erhobener Zeigefinger, sondern ist eher eine Beschreibung dessen, was den Menschen zu Gott hinführt. Bekanntlich werden im Deutschen, in der deutschen Sprache, die 10 Gebote oft mit »Du sollst nicht« wiedergegeben. Eine andere Übersetzung wäre »Du wirst ja nicht«. Ausgehend von dem Satz im Exodus, im Buch Exodus Kapitel 20, »Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus«, wird das Volk dazu aufgefordert, diesem Heilshandeln Gottes zu entsprechen. Gott sagt, weil ich Jahwe, dein Gott bin, wirst du ja keine anderen Götter neben mir haben. Und so weiter. Übertragen wir das auf unser Thema des Gewissens. Weil Gott uns das Gewissen als Kompass geschenkt hat, werden wir uns ja am Guten orientieren. Freilich schwingt da eine Mahnung mit, aber es ist eine Mahnung, dem eigenen menschlichen, auf Gott hin orientierten Wesen zu folgen. Das Gute tun, eben weil Gott gut ist und wir sein gutes Geschöpf sind. Weil nun das Gewissen keine laute Stimme hat, sondern, und da entspricht es Gott selbst ja in gewisser Form, die leisen Töne liebt, muss man in sich gehen. Dieses Streben nach Innerlichkeit ist umso nötiger, als das Leben uns oft in Gefahr bringt, jegliche Überlegung, Selbstprüfung und Selbstbestimmung zu unterlassen, wie der Katechismus sagt. Dem Gewissen folgen beginnt also erst einmal damit, wieder neu zuhören zu lernen. Soweit das Grundsätzliche zum Thema Gewissen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, sagte einmal, die Klugheit hat zwei Augen. Eines, das voraussieht, was man zu tun hat, das andere, das nachher besieht, was man getan hat. Vorhin sprach ich davon, dass es der erste wichtige Schritt ist, auf das Gewissen zu hören. Mit Ignatius könnten wir dies um das Sehen ergänzen. Was heißt also Klugheit? Klugheit mit zwei Augen, einem, das voraussieht, einem, das nachher besieht, was getan wurde. Was heißt Klugheit? Wiederum etwas sperrig formuliert ist der Katechismus in Bezug auf das kluge Urteil so. Das kluge Urteil des Gewissens anerkennt praktisch und konkret die Wahrheit über das sittlich Gute, die im Gesetz der Vernunft ausgedrückt ist. Als klug bezeichnet man den Menschen, der sich diesem Urteil gemäß entscheidet. Übersetzen wir es mit Ignatius in eine einfachere Sprache. Klug ist derjenige, der das Richtige sieht und sich in seinem Denken, Reden und Tun darauf ausrichtet und dafür entscheidet. Was aber tun, wenn wir nicht das Richtige oder Gute getan haben? Das Gewissen ermöglicht es, für die vollbrachten Handlungen die Verantwortung zu übernehmen. Hat der Mensch Böses getan, kann das rechte Gewissensurteil in ihm immer noch Zeuge dafür sein, dass die moralische Wahrheit gilt, seine konkrete Entscheidung aber schlecht ist oder war. Der Schuldspruch des schlechten Gewissens bleibt ein Unterpfand der Hoffnung und des Erbarmens. Indem er die begangene Verfehlung bezeugt, mahnt er, um Vergebung zu bitten, das Gute doch noch auszuführen und mit Hilfe der Gnade Gottes die Tugend unablässig zu pflegen. Das Gewissen ist in diesem Sinn, wie es gerade der Katechismus formulierte, auch das offene Auge für das, was richtig und gut gewesen wäre, gegen das man sich aber dann irgendwie entschieden hat. Das sogenannte schlechte Gewissen verbohrt aber nach christlichem Verständnis den einzelnen Menschen nicht in seine Verfehlung, sondern eröffnet ihm einen Weg, gerade weil hinter dem Gewissen eine Instanz steht, die größer ist, auf die das Gewissen ja verweist. Und diese Instanz ist ja wiederum nichts Unpersönliches, sondern ein Du. Ein Du, das Erbarmen schenkt und vergibt, wenn wir uns an dieses Du wenden. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard schrieb in seinem Tagebuch: Im Gewissen hat Gott einen Blick auf mich geworfen und nun ist es mir unmöglich gemacht zu vergessen, dass dieses Auge mich sieht. Dieses, dass Gott auf mich sieht, machte, dass ich auf Gott sehen musste und muss. Soweit Kierkegaard. Trotz oder vielmehr gerade in diesem Auf mich sehen gibt Gott dem Menschen die Freiheit, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Diese Freiheit darf dem Menschen nicht durch andere Menschen genommen werden. Eben genau in diesem Sinn heißt es in der Nummer 1782, der Mensch hat das Recht, in Freiheit seinem Gewissen entsprechend zu handeln und sich dadurch persönlich sittlich zu entscheiden. Er darf also nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln. Er darf aber auch nicht daran gehindert werden, gemäß seinem Gewissen zu handeln, besonders im Bereich der Religion. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wurde vorhin schon angesprochen, dem Gewissen ist auch ein Reifeprozess zu eigen, der vom Menschen positiv oder negativ beeinflussbar ist. Die erste Schule des Gewissens ist die Selbstkritik, sagt ganz richtig der Jugendkatechismus Jukat. Und weiter, wir Menschen haben nämlich die Neigung, zu unserem eigenen Vorteil zu urteilen. Die zweite Schule des Gewissens ist die Orientierung am guten Handeln des anderen. Richtige Gewissensbildung führt den Menschen in die Freiheit, das richtig erkannte Gute zu tun. Die Kirche hat mit der Hilfe des Heiligen Geistes und der Schrift in ihrer langen Geschichte sehr viel Wissen über richtiges Handeln gesammelt. Es gehört zu ihrem Auftrag, die Menschen zu lehren und ihnen auch Weisungen zu geben. Dabei ist die Erziehung des Gewissens eine lebenslange Aufgabe. Und die Menschen können und sollen sich dabei auch gegenseitig helfen. Gewissensbildung, so persönlich dieser Prozess auch ist, geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern unter dem Einfluss von Mitmenschen, die durch Wort oder Tat, vor allem aber durch ihr Vorbild, gerade auf jüngere Menschen, Einfluss haben. Noch vor dem Mitmenschen nennt aber der Katechismus in puncto Gewissensbildung das Wort Gottes als Maßstab. Wir müssen es uns, so heißt es in der Nummer 1785, wir müssen das Wort Gottes uns im Glauben und Gebet zu eigen machen und in die Tat umsetzen. Auch sollen wir unser Gewissen im Blick auf das Kreuz des Herrn prüfen. Wir werden dabei durch die Gaben des Heiligen Geistes und das Zeugnis und die Ratschläge anderer unterstützt und durch die Lehre der kirchlichen Autorität geleitet. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, plötzlich begegnen uns auch aus anderem Kontext vertraute Themen, die Gaben des Heiligen Geistes, die Lehre der Kirche, wir könnten ergänzen die Sakramente, in denen ja auf sichtbare Weise Gottes unsichtbares Handeln augenfällig und wirksam wird. Neben den Sakramenten der Initiation, also der Taufe, Firmung und Eucharistie, ist da freilich wohl mit Entschiedenheit auf das Bußsakrament, die Beichte, zu verweisen, die zur Gewissensbildung beitragen kann und beiträgt. Versuchen wir nun noch in einem nächsten Schritt konkreter auf die einzelnen Gewissensentscheidungen zu schauen. die beiden Wege aufzeigend, lesen wir in der Nummer 1786: Vor eine sittliche Entscheidung gestellt, kann das Gewissen in Übereinstimmung mit der Vernunft und dem göttlichen Gesetz richtig urteilen oder, falls es sich an beides nicht hält, irren. Dass dies nicht immer so einfach ist, wird gleich in der darauffolgenden Nummer angesprochen. Der Mensch steht zuweilen vor Situationen, die das Gewissensurteil unsicher und die Entscheidung schwierig machen. Er soll jedoch stets nach dem Richtigen und Guten suchen und den Willen Gottes, der im göttlichen Gesetz zum Ausdruck kommt, erkennen. Was kann dem Menschen dabei helfen? Das Hören auf die Tugend der Klugheit, die Ratschläge sachkundiger Menschen und auf den Heiligen Geist und seine Gaben. Vielleicht eine kleine Bemerkung am Rande meinerseits: Mit Ratschläge sachkundiger Menschen könnte durchaus das Suchen und Aufsuchen eines geistlichen Begleiters gemeint sein. In den deutschsprachigen Regionen begegnet mir bei diesem Thema eine zum Teil unverständliche Verschämtheit. Andere Nationen sprechen viel freier von ihrem Vertrauen und der Zusammenarbeit mit einem geistlichen Begleiter, einem Spiritual Director oder Direttore oder Padre Spirituale. Ohne Frage können diese Begleiter nicht die einzelnen Entscheidungen abnehmen. Wohl aber aufgrund ihrer Erfahrung und nicht zuletzt mit und aus ihrer Gebetsverbundenheit mit dem Herrn heraus Hilfestellungen geben. Schließlich ist es auch eine Anfrage an unsere eigene Verbundenheit mit Gott. Bitten wir ihn um seinen Geist und die Gaben des Heiligen Geistes? Beten wir darum, Hörende und Sehende und davon abgeleitet klug Handelnde zu werden? Bedenken wir dies in einer musikalischen Pause. Hörerinnen und Hörer, von Gewissensbildung am Wort Gottes war unter anderem vorhin die Rede. Der Katechismus macht uns dies beispielgebend vor. In der Nummer 1789 trägt er verschiedene biblische Stellen zusammen, die für die einzelnen Entscheidungen unter Rücksicht des Gewissens wichtig sind. Dort lesen wir: Es ist nie erlaubt, Böses zu tun, damit daraus etwas Gutes hervorgeht. Die goldene Regel: Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen, entsprechend Matthäus 7. Die christliche Liebe: Achtet immer den Nächsten und sein Gewissen. Wenn ihr euch gegen eure Brüder versündigt und ihr Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen Christus, wie es im 1. Korintherbrief heißt. Und es ist nicht gut, etwas zu tun, wenn dein Bruder daran Anstoß nimmt, Römer 14. Man könnte sicher diese Reihe an biblischen Zitaten noch fortsetzen durch andere Stellen. Ich finde es wichtig zu betonen, dass wir hier nicht steinbruchartig einfach zusammentragen, was irgendwie zum richtigen Verhalten der Menschen in der Bibel zu finden ist, sondern dass biblische Weisheit, von Menschen aufgezeichnet, von Gottes Geist inspiriert, zur Bewältigung auch aktueller, konkreter Fragen beitragen kann. Es bleibt schließlich noch die Frage, ob sich das Gewissen irren kann. Dem sicheren Urteil seines Gewissens muss der Mensch stets Folge leisten. Würde er bewusst dagegen handeln, so verurteilte er sich selbst. Es kann jedoch vorkommen, dass das Gewissen über Handlungen, die jemand plant oder bereits ausgeführt hat, aus Unwissenheit Fehlurteile fällt. Wenn hier von Unwissenheit die Rede ist, muss ohne Zögern die Frage kommen, wie es zur Unwissenheit kam. Der Katechismus sagt: An dieser Unkenntnis ist der betreffende Mensch oft selbst schuld. Zum Beispiel dann, wenn er sich zu wenig darum bemüht, nach dem Wahren und Guten zu suchen und das Gewissen aufgrund der Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind wird. In diesem Fall ist er für das Böse, das er tut, verantwortlich. Und der Katechismus versäumt es hier nicht, konkret zu werden. Unkenntnis über Christus und sein Evangelium, schlechte Beispiele anderer Leute, Verstrickung in Leidenschaften, Anspruch auf eine falsch verstandene Gewissensautonomie, Zurückweisung der Autorität der Kirche und ihrer Lehre, Mangel an Umkehrwillen und christlicher Liebe können der Grund für Fehlurteile im sittlichen Verhalten sein. Ist dies alles ausgeschlossen, so kann es aber doch tatsächlich zu Irrtümern des Gewissens kommen, für die der Mensch dann nicht verantwortlich ist und ihn entsprechend auch keine Schuld trifft. Das Unheil, das durch ein unverschuldet falsches Gewissensurteil in die Welt kommt, legt uns Gott nicht zur Last. So sehr man zuletzt seinem Gewissen folgen muss, so klar muss man sich jedoch vor Augen führen, dass unter missbräuchlicher Berufung auf das angebliche Gewissen schon gefälscht, gemordet, gefoltert oder betrogen wurde. Im Sinne des Hinstrebens auf das Gute, Wahre und Schöne, also auf Gott hin, sind diese Irrtümer des Gewissens, soweit Menschen möglich, einzudämmen. Gleichsam prophetisch schließt nun auch dieses Kapitel im Katechismus, dieses Kapitel, das sich eben um das Gewissen dreht: Das gute und reine Gewissen wird durch den wahren Glauben erleuchtet, denn die christliche Liebe geht gleichzeitig aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben hervor. Und unter der Nummer 1798 lesen wir: Ein gut gebildetes Gewissen ist aufrecht und wahrhaftig. Es urteilt vernunftgemäß, dem wahren Guten entsprechend, das die Weisheit des Schöpfers gewollt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, so können wir zusammenfassend über das Gewissen sagen: Das Gewissen ist uns im Leben mitgegeben. Es ist eine Gabe und soll keine Last sein. Es ist der Kompass, der uns zu Gott führt, auf ihn hin ausrichtet. Der christliche Glaube ist nicht mit einem skrupulösen Gewissen, das übersteigert, letztlich den Menschen quält, in Einklang zu bringen. Christlicher Glaube erleuchtet vielmehr das Gewissen, wie es gerade hieß. Es erleuchtet die Augen des Herzens, den Glanz der Gottesebenbildlichkeit betrachtend. Genau hier hinein passt die Mahnung des schon vorhin zitierten Kardinal Newman: Hab keine Angst, dass dein Leben eines Tages endet. Fürchte mehr, dass du versäumst, es richtig zu beginnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie auf Ihrem Lebensweg diesen Satz eben auch in Ihren Gewissensentscheidungen mit leben und durchtragen können. Hab keine Angst, dass dein Leben eines Tages endet. Fürchte mehr, dass du versäumst, es richtig zu beginnen. Für Sie und alle, für die Sie beten, erbitten wir nun gemeinsam Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und begleite euch auf eurem Weg der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank an Sie, Kaplan Paulus, dass Sie uns heute näher erklärt haben, wie uns unser Gewissen dabei hilft, das Gesetz und die Gebote Gottes zu halten und auf dem Weg des Glaubens voranzugehen. Wenn Sie, liebe Hörer, die Texte, die wir heute in der Katechismusreihe besprochen haben, noch einmal nachlesen möchten, dann schauen Sie auf die Seiten 471 bis 475 in der deutschen Ausgabe von 2003. Im Internet können Sie die heutige Sendung unter www.horeb.org noch einmal nachhören. Mein Name ist Monika Bargit. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörer, ganz herzlich fürs Dabeisein und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal gottesreichen Segen.